have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Und heute schauen wir uns das Bigger Picture der Eastern Conference an, auf die kommende Saison bezogen. Denn wir werden ein Novum in der Double Step Back Geschichte. Wir machen unser erstes Power Ranking, Preseason Power Ranking. Alle 15 Teams der Eastern Conference werden wir heute besprechen. Dementsprechend nächste Woche die 15 Teams der Western Conference. Mein Name ist Lorenzo Ligresti. Ich freue mich sehr auf diese Übung. Und ich hoffe, dass es bei dem Mann, der mir natürlich wieder virtuell gegenüber sitzt, ebenso Julius Schubert. Einen wunderschönen guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin gehypt. Ich bin sehr gehypt. Ich freue mich auf das, was wir jetzt vorhaben. Die nächsten ein bis wahrscheinlich eher 2 Stunden. Aber vor allem freue ich mich sehr über unser Jubiläum heute.
Ja.
Das ist nämlich die 100. öffentliche Folge vom Double Step Back Podcast. Crazy.
Crazy. 100 Folgen, Leute. Das ist soweit. Ja, was, also in so einem Moment kann man erstens nur Danke sagen an euch, weil würde es euch nicht geben, die verehrten, yes, heiß begehrten, geliebten Zuhörerinnen und Zuhörer, dann wären wir sicherlich nicht bis zur 100. Folge gekommen und da sind wir sehr, sehr dankbar dafür. Deswegen danke, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt, dass ihr uns supportet, dass ihr ja diese Reise mit uns eingegangen seid. Und ich habe mir hier so ein Motivational Reel, ich habe jetzt die Zahlen nicht mehr im Kopf, aber irgendwie nur 5% aller Podcasts kommen über die 20. Folge hinaus oder irgendwie sowas. Ja, jetzt sind wir bei 100. Das ist doch der absolute Wahnsinn. Ich würde sagen, auf die nächsten 100 freue ich mich vielleicht sogar noch mehr, als ich mich auf die ersten 100 gefreut habe. Ja, es ist eine sehr, sehr schöne Reise bis dahin gewesen, die natürlich noch lange nicht zu Ende sein soll.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Wahnsinn, wie schnell auch die Zeit vergeht. Kam mir auf jeden Fall nicht vor wie 100 Episoden. Aber du hast es irgendwie letzte Woche oder vor 2 Wochen gesagt gehabt, wir nähern uns der 100. Und da haben wir uns auch was Kleines überlegt. Wir wollen nämlich alle beide ganz kurz über unsere jeweiligen persönlichen Top 3 Episoden sprechen. Also die Folgen, die uns beiden jeweils so am meisten Spaß gemacht haben, was vielleicht zu unserer Meinung nach so am meisten das getroffen hat, was wir uns damals so vorgestellt haben, als wir diesen Podcast ins Leben gerufen haben. Ich bin dann nochmal wirklich bei Spotify jetzt die letzten Tage alle 100 Episoden durch und habe nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, was so jetzt natürlich nicht in jeder einzelnen Folge passiert ist, worum es ging, aber so ein paar hat man natürlich von vornherein im Gedächtnis. Ein paar andere sind mir dann erst wieder eingefallen, so hey, ja stimmt, da haben wir auch drüber geredet. Ich erinnere mich und es war auf jeden Fall gar nicht mal so einfach, sich hier für 3 Lieblingsfolgen zu entscheiden. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber es war nochmal eine schöne kleine Übung. Und ich bin gleich sehr gespannt, was deine Top 3 sind, ob sich da was deckt. Ich kann mir vorstellen, wir haben den gleichen Platz 1 vielleicht. Und dann drumherum gab's eine Reihe von Möglichkeiten auf jeden Fall.
Für mich war es tatsächlich super easy. Ich hatte sofort 3 Folgen im Kopf und bin dann auch nochmal durch und alle und ja, was war hier und darüber haben wir da gesprochen. Aber es blieb dann bei den 3, die ich sofort im Kopf hatte. Ich weiß nicht genau warum, aber es war sofort klar. Und ich habe auf Platz 3 die Folge, in der wir ausführlich und witzigerweise sind meine 3 Lieblingsfolgen, ich habe gerade nochmal die Screenshots, sind alle an einem 11. gedroppt. Auch das weiß ich nicht genau warum, aber finde ich witzig. Die erste am 11. März 2023, die habe ich als Platz 3 hier dabei. Wer ist der beste Onboard-Creator der NBA?
War bei mir auch in der engeren Auswahl.
Die Folge, in der wir uns ausführlich über die 3 Säulen von On-Ball-Creation unterhalten haben. Wenn ich mich recht entsinne, waren das Rim-Pressure, Playmaking und eben Pull-Up-Shooting oder Shot-Creation. Das war schon ziemlich cool. Wir haben uns Gedanken gemacht, wer ist denn der beste On-Ball-Creator der NBA? Das war so richtig schön, bigger picture, nerdig. Ich würde sagen, wir packen euch die Spotify-Links zu diesen 3 Folgen mal kurz in die Folgenbeschreibung, wenn ihr da nochmal entweder neu dazugekommen seid, seitdem, was ja gut sein kann, also ich denke seit März 2023, ist sicherlich der ein oder andere von euch damals noch nicht am Start gewesen. Und wenn ihr dann nicht vorbildlich alle Folgen noch nachgehört habt, dann könnt ihr jetzt zumindest diese kleine Auswahl, unseren Linktree reinzupacken, würde keinen Sinn machen, deswegen Spotify-Link. Aber falls ihr auf einer anderen Plattform hört, 11. März 2023 und der Titel war "Wer ist der beste On-Ball-Creator der NBA?" Das ist mein Platz 3.
Ich erinnere mich, war auch bei mir in der engeren Auswahl. Mein Platz 3 ist die Folge, die wir dieses Jahr am 22. Februar aufgenommen haben. Mehr Drives ist gleich mehr Freiwürfe als Frage. Und was ist eigentlich Rim Pressure? Wir hatten das am Beispiel der Lakers, die, wenn wir uns zurückerinnern, sehr viele Freiwürfe genommen haben letzte Saison, aber bei den Drives sehr weit unten gerankt haben im Vergleich zum Rest der NBA. Und wir haben uns angeguckt, okay, wie ist denn überhaupt der Zusammenhang? Heißt mehr Drives auch wirklich mehr Freiwürfe? Entsteht Rim Pressure wirklich nur allen voran durch Drives? Was gibt es denn für andere Möglichkeiten, wie denn Rim Pressure entsteht? Und das ist so ein bisschen genau das, was wir ja mit diesem Podcast auch damals ins Leben rufen wollten, dass wir uns aktuelle Geschehnisse in der NBA rausnehmen, die aktuell sind und relevant gerade, über dieses Thema sprechen, rauszoomen, über das Bigger Picture sprechen und dann zum Ende der Folge hin wieder reinzoomen und da einfach eine runde Geschichte draus machen. Und das war so eine dieser Folgen, die mir da gleich in den Sinn kam und die, ja, mir somit am meisten Spaß gemacht hat. Wir haben eine Menge solcher Folgen. Ich weiß nicht, vielleicht eine von denen hast du vielleicht noch. Wir haben drüber geredet, wie es denn mit den Too Big Lineups aussieht, ob das funktioniert. Wir haben drüber geredet, wie wichtig ist denn ein guter Saisonstart? Ist die Regular Season egal? All solche Folgen waren hier bei mir in der engeren Auswahl, auch dein Platz 3. War mir mit drin, hat es nicht ganz reingeschafft. Aber wen hast du denn auf 2?
Ich habe auf 2.
Welche Folge hast du auf 2?
Wen? Nee, das sind alles unsere Kinder. Jede Folge, wir haben jetzt quasi 100 Kinder und da gibt es natürlich keine Favoriten. Ich liebe alle unsere Folgen gleich, bis auf die 3, die ich jetzt hier natürlich mitgebracht habe. Ich habe auf Platz 2 ist, also die Folge mit dem Titel, ist Luka Doncic der athletischste Spieler der NBA?
Mein Platz 1.
Ja, sehr schön. Okay, ich habe geschwankt zwischen 1 und 2, aber du kannst dir vielleicht schon denken, was bei mir, also mein Platz 1 ist die Folge, in der ich persönlich am meisten in meinem Element war. Der athletischste Spieler der NBA. Wir haben das Konzept der Athletik im NBA-Kontext von Grund auf entschlüsselt. Das basierte auf einer Thinking Basketball-Folge damals. Das war ein Modell, wenn man so möchte, das wir uns dann zum Anlass genommen haben, das selber mal zu entschlüsseln, zu diskutieren, zu analysieren. Und das war ähnlicher Blueprint wie die On-Ball-Creation-Folge. Ja, einfach ein Konzept, dass wir in der NBA oder auch ein Wort, so mit dem man um sich wirft, athletisch, der ist nicht athletisch, einfach mal sich gefragt, ja, auch einen Schritt zurück, zwei Schritte zurück, wie ja der Titel dieses wunderbaren Podcasts impliziert, und sich mal gefragt, was bedeutet das denn eigentlich, wenn jemand athletisch ist? Und das war eine sehr, sehr coole Folge, an die ich mich sehr gerne zurückerinnere und wo ich auch heute immer wieder noch dran denke. Quasi jedes Mal, wenn ich mir frage oder wenn ich irgendwo höre, Spieler XY ist athletisch, erinnere ich mich zurück. Und ich muss zugeben, die habe ich auch schon einmal nachgehört seitdem. Das ist die einzige Folge von uns, die ich im Nachgang, also klar beim Schneiden, beim Kontrollieren hört man immer noch mal drüber, aber die ich dann wirklich aktiv, bin ich in Spotify gegangen und habe gesagt, hey, diese beiden geilen Podcaster, die haben doch damals mal eine Folge zugemacht, höre ich mal noch mal rein.
Okay, also du hörst nicht unseren Podcast immer zum Einschlafen. Das wäre wild.
Also das doch, aber wirklich, ich skip deine Parts immer.
Das wäre funny, wenn das nicht wirklich Leute machen würden. Nein, aber das wäre schon ein anderes Level von Selbstliebe, wenn man einfach seinen eigenen Podcast so zum Einschlafen hört.
Oder zum Masturbieren. Entschuldigung, das hat eine komische Wendung genommen. Was ist dein Platz 2?
Ganz kurz noch. Ja, die Athletik-Folge wird auch bestimmt einmal die Woche bei mir auf YouTube irgendwie erwähnt. Erst jetzt gestern, als ich über den Floater-Gott der NBA geredet habe, Nikola Jokic, der es irgendwie schafft, effizienter aus der Floater-Region zu finishen als die meisten anderen Spieler direkt am Korb bei ihren Layups und Dunks. Und da ging es darum, wie crazy seine Balance ist und wie sehr er auch mit Tempo und Richtung variieren kann und wie kontrolliert er abschließt, in egal welche Situation, auch wenn der Körperkontakt gerade da war und er eigentlich überhaupt keine Balance hat und irgendwie nur in der Luft hängt. da habe ich es auch nochmal so, da habe ich jetzt nicht die Folge konkret erwähnt, aber da habe ich auch so nach dem Motto gesagt, so, daran sieht man halt, dass es Schwachsinn ist zu sagen, dass Jokic halt kein extrem guter Athlet ist. Und das ist ja auch genau das, was wir in der Folge rausgearbeitet haben. Ja, auf jeden Fall, also mein Platz 1 ist meine mit Abstand Lieblingsfolge gewesen und wie gesagt, auch die, die am meisten, glaube ich, noch nachlebt. Mein Platz 2 ist eine unserer ganz frühen Folgen. Ich glaube, das ist eine besondere, weil ich da das Gefühl hatte, okay, das ist jetzt zum ersten Mal, trifft es genau auf den Punkt, was meine Vision von diesem Podcast war. Das war, glaube ich, unsere vierte Folge, wenn mich nicht alles täuscht, dritte, vierte Folge, so die Dreh. Die ersten Folgen waren schon cool, wo wir immer in die Geschichte reingegangen sind, geguckt haben, okay, ich weiß gar nicht, die wichtigsten Faktoren für einen Contender und so. Das war ja unsere allererste Folge, wo wir ein bisschen in die Vergangenheit gegangen sind und geguckt haben, okay, was haben denn alle Contender gleich? Gute Defense, All-Time-Great-Level-Performer. Ironischerweise etwas, was nicht zutrifft auf die Boston Celtics, die jetzt Meister geworden sind letzte Saison. Und dann haben wir ein paar solcher Folgen gemacht und dann, glaube ich, unsere vierte, fünfte, dritte, whatever, war dann das Lakers-Problem. Warum ist Spacing in der modernen NBA so wichtig? Also auch wieder ein aktuelles Thema genommen, und zwar, dass die Lakers schlechteste Spacing der NBA haben nach Detroit. Und dann hat rausgesucht, okay, was ist denn eigentlich Spacing? Wie wird Spacing kreiert? Was sind die Vorteile von Spacing? Warum ist Spacing so wichtig? Und das war so eine Folge, wo ich damals das Gefühl hatte, okay, gut, jetzt sind wir da, wo wir wirklich sein wollen. Und über solche Themen möchte ich gerne öfter sprechen. Deswegen auch eine sehr besondere Folge. Und natürlich, wenn ich über die Lakers meckern darf, dann ist das immer mal noch ein etwas besonderer Anreiz. Von daher, das ist meine Zweitlieblingsfolge gewesen von all den 100, die wir bisher aufgenommen haben.
Ich wollte gerade sagen, surprise, surprise, dein Platz 3 und dein Platz 2 sind beides Folgen, in denen die Lakers der Anstoß des Themas waren.
Ja, aber einmal in Schutz genommen und einmal sehr drauf geschimpft. Was ist denn dein Platz 1?
Mein Platz 1, konntest du es dir gerade nicht denken, als ich gesagt habe, da war ich voll in meinem Element. Mhm. Mein Platz 1 sind die Steppies. Unsere Folge, in denen wir unsere eigenen Awards vergeben haben, das war am 11. April diesen Jahres. Die Folge hatte den Titel Die Steppies 2024 plus unsere All-NBA-Teams. Da haben wir am Anfang noch All-NBA-Picks quasi vergeben. Ja. Aber es ging mir natürlich um die Steppies, weil das war eine perfekte Mischung aus Basketballanalyse und kreatives Rumblödeln. Und da sehe ich mich. Also ich sehe mich in diesem Sweet Spot zwischen gerade noch so seriös und immer wieder abkippend ins Abstruse, ins Lächerliche, ins Grenzwertige, was humoristisch gesehen. Das ist so meine Lane. Das war mit Abstand meine Lieblingsfolge und ich freue mich jetzt schon riesig, wenn wir diese jährliche Tradition, was sie dann eben sein wird, wir wollen einmal im Jahr die Steppies vergeben, ich denke mal wieder so Richtung April, so Ende Regular Season, da freue ich mich schon drauf.
Ich dachte, als du meintest, bei der Folge warst du genau in deinem Element, dass du die meintest, die ich mit Tommy alleine aufgenommen habe über Amerika-Reisen, wo dein einziger Job war, die Folge hochzuladen und die Folgenbeschreibung zu
schreiben. Stimmt, ja, da.
Aber ich konnte ja nicht ahnen, dass du auf eine Folge anspielst, bei der du aktiv teilgenommen hast als Podcaster. Aber gut, ja, auch eine sehr interessante Folge, habe ich auch sehr, sehr gerne gemacht, weil man halt da auch über so ein paar Sachen, wir haben über die beste Haarpracht geredet, über den hübschesten NBA-Spieler, über alle möglichen Dinge, über die man halt sonst nicht so redet. Also ja, freue ich mich auch schon drauf auf unsere nächsten Steppies dann im Jahr 2025.
In die dann Kelly Oubre Jr. wieder als haushoher Favorit auf den hübschesten NBA-Spieler gehen wird, selbstverständlich. Ich habe witzigerweise gestern ein Reel gesehen auf Instagram, wo er irgendwie ein Interview gibt, irgendeinen Podcast oder so. Und die Podcasterin fragt ihn nach seinem Lieblingstattoo. Und er zieht sein T-Shirt hoch und sagt, er hat irgendwie so groß Sacrifice auf dem Bauch stehen. Als er dann da seine Apps präsentiert, da war die gute Dame, die den Podcast gemacht hat oder das Interview gemacht hat, mal kurz sichtlich hin und weg. Und da habe ich mir auch wieder gedacht, heide Bimbam.
Weißt du, wer aber auf jeden Fall mit in die Honorable Mentions reinkommt, wen ich so vor 2 Jahren und selbst dieses Jahr noch überhaupt da nicht auf dem Schirm hatte? Dante DiVincenzo kommt da jetzt mit rein. Minnesota Timberwolves, Dante DiVincenzo.
Ein Ginger. Wow, das wäre auch ein Novum.
Aber das ist nicht mehr so wie zu Golden State Zeiten. Das ist jetzt mehr so braun.
Ja? Warte, ja. Lass mich googeln. Ich guck mal, bei Bildern findet man bestimmt schnell Vergleiche zwischen Ja, und also das Knicks Preseason-Foto und auch die, das ist schon noch, aber ich weiß, was du meinst. Es ist ein bisschen,
es ist nicht mehr so sehr
weniger farbig, ja. Nicht, dass ich was gegen Rothaarige hätte, das einmal kurz klarstellen. Das war einfach nur ein dummer Witz. Wie gesagt, diese Lane, diese Grenze, das ist mein.
Und ich habe gestern die Jason Tatum-Theorie nachgeprüft bei Frauen, was ja so mit einer der Spieler ist, der so am besten ankommt. Bei den Damen, ich habe mit meiner Freundin die Starting Five. Oder wie es auf Deutsch heißt, Startaufstellung, Doku-Serie auf Netflix angefangen. Wir haben die ersten 3 Folgen direkt durchgezogen. Mm. Und ja, Jason Tatum sofort der Liebling gewesen.
Ja, okay, dann muss ich das bei meiner Dame auch mal testen. Ich habe noch nicht reingeguckt in die Netflix-Doku, habe mir auch überlegt, ob ich es mit ihr zusammenschaue. Vielleicht ist das was für heute Abend. Ja. Bin gespannt. Heißt die im Deutschen wirklich Startaufstellung?
Yes, yes.
Alter, oh mein Gott. Ja. Erinnerst du dich noch an die Zeiten, als deutsche synchronisierte Titel so richtig wild waren? Also es ist dann, ich habe jetzt leider kein konkretes Beispiel im Kopf, aber so gefühlt Mitte 2010er oder sogar noch ein bisschen früher, waren gerade so amerikanische Komödien, hatten dann plötzlich so komplett andere deutsche Namen, die dann überhaupt nicht mehr zum, du weißt, was ich meine. Stimmt.
Wie heißt denn Kindsköpfe im...
Grown-Ups. Einfach, das, ja, okay. Ja. Aber das sagt zumindest noch dasselbe aus, aber da gab es wirklich, ich google mal nebenher ein bisschen... Ob ich da noch bis zum Ende der Folge ein konkretes Beispiel finde, weil wir reden jetzt über die Eastern Conference Teams und da wirst du sicherlich viel reden und da brauche ich ja nicht zuhören. Die Headlines lassen weg heute. Also unsere gemeinsame Headline soll heute gewesen sein. Ja, keine Ahnung.
Danke.
Die 100. Folge oder 100 danke. Folgen. Danke. Danke ist eine schöne Headline für die heutige Folge.
Ja, das ist jetzt im Media PR Training.
Ich merk's. Lass uns loslegen mit dem Eastern Conference Power Ranking. Was bedeutet das? Wir, wie gesagt, das ist ein Novum. Wir haben das so vor den beiden Saisons, die wir diesen schönen Podcast jetzt schon betreiben, haben wir das so noch nicht gemacht. Aber wir dachten, dass das vielleicht mal eine coole Idee wäre. Ich persönlich muss sagen, ich bin großer Fan von den Power Rankings, die der Kollege Jonathan bei Jeden Tag NBA regelmäßig raushaut. Der macht, glaube ich, sogar jeden Monat, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber wir wollen jetzt zumindest hier mal so eine Preseason Variante machen, falls ihr das Konzept nicht kennt. Wir ranken durch die Teams im Osten. Wir fangen unten an und geben euch durch, wo wir die jeweiligen Teams zum Ende der Regular Season sehen und wie viele Siege wir ihnen zuschreiben. Und da muss man auch dazu sagen, diese Siegzahl, also es gibt ja eine Anzahl an Siegen, die es zu vergeben gibt. Da sind wir jetzt drüber. Also ich bin da deutlich drüber. Ich nehme an, du wirst auch drüber sein. Das macht aber auch Sinn bei sowas, dass man sich nicht dran notiert, ah, okay, so und so viele Siege. Und dann, wenn ich dem Team einen mehr gebe, muss ich dem Team wieder einen abziehen. Einfach aus dem Grund, dass es jedes Jahr 2-3 Teams gibt, die einfach deutlich unter den realistischen Erwartungen bleiben. Aufgrund von Verletzungen, aufgrund von unvorhersehbaren Dynamiken. Dann kommt dann doch noch ein großer Trade, den man nicht auf dem Schirm hatte. Also es gibt immer Teams, wenn ich jetzt hier zum Beispiel ein Team habe, ich erwarte, dass dieses Team 45 Siege holt und am Ende holen sie aber 35, weil der Superstar sich verletzt hat. Dann wäre das ja dumm, wenn ich hier drauf spekuliere, dass sich irgendjemand verletzt oder nicht. Deswegen, das passt mathematisch nicht ganz so. Das sind hier mehr Siege zu vergeben, aber um irgendwie eine realistische Einschätzung der jeweiligen Teams zu haben, ist das eben nötig. Und ich weiß nicht, gibt es noch irgendwie was du vorher noch erwähnen möchtest oder willst du direkt reinstarten mit deinem Platz 15?
Nö, lass uns anfangen, wir haben genug rumgequatscht heute.
Die große Frage, wer ist es? Das Two-Horse-Race um Platz 15 im Osten dieses Jahr. Es dürfte spannend werden.
Ist es so? Two-Horse?
Findest du nicht? Also ich hab auf 15 und 14 zwei Teams sehr nah beieinander.
Ja, ich bin auch dann zu dem Schluss kommen, dass eine kleine Lücke zwischen 14 und 13 dann ist, die größer ist als zwischen 14 und 15. Aber ich sehe auch ein Szenario, wo das gar nicht mal so safe ist. Ich bin gespannt, also wir werden das gleiche Team an 15 haben, wen du an 14 hast. Ich habe die Washington Wizards auf 15 und ich denke, sie gewinnen ebenso viele Spiele. Also 15 Siege sehe ich in der Zukunft der Washington Wizards, das sind genauso viele, die sie letztes Jahr gewonnen haben. Sie haben ein wenig getan in der Offseason. Sie haben ihren eventuell besten Spieler in Danny Avdija verloren, haben dafür hochgedraftet, den einen oder anderen Free Agent reingeholt. Ich denke, hier tut sich in beide Richtungen in der kommenden Saison nichts und sehe sie deswegen bei 15 Siegen. und 67 Niederlagen.
Ich sehe sie bei 16 Siegen, habe sie aber nicht an Platz 15. Ich habe tatsächlich, ja, ich habe sie an Platz 14, deswegen meinte ich Two-Horse Race. Ich habe nämlich den Brooklyn Nets nur 15 Siege zugeschrieben und habe die wiederum an 15.
Okay, die habe ich auf 13.
Wow, okay. Also bist du ein Nets-Believer?
Ja.
Warum?
Naja, ich denke, sie gewinnen 22 Spiele, was 10 weniger sind als letztes Jahr. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein Believer bin. Ich denke halt aber auch nicht, dass sie so scheiße sind, dass sie nur, weiß ich nicht, 14 Siege oder so holen. Also so schlecht sehe ich sie nicht. Ben Simmons gibt dir einen gewissen Floor. Cam Thomas gewinnt dir das ein oder andere Game. Das ist mit Cam Johnson und Nick Claxton, da sind schon noch fähige Spieler dabei. Ich glaube, das ist ein besserer Kader als den, den die Wizards haben und auch den, den die Toronto Raptors haben. Von daher glaube ich, dass das Team schon ein paar mehr Spiele gewinnen wird als, weiß nicht, 12, 13, 14. Wie viel Siegen hast du sie denn?
Ich habe sie bei 15, also ein weniger als die Wizards.
Also weniger als halb so viel wie letzte Saison. Warum?
Ja, na, weil ich diesen Kader einfach ultimativ, erstens unspannend, aber das gehört ja jetzt hier in diese Bewertung nicht unbedingt mit rein. Ich habe überhaupt keinen Bock, mir irgendwelche Netzspiele anzugucken. Vielleicht noch wegen Dennis Schröder, aber das war's. Aber ich glaube halt, da fehlt es dermaßen an Creation, was alles Mögliche angeht, was Shot Creation angeht, was Playmaking angeht, was generell Offense. Ich glaube, die Defense wird sich vielleicht sogar irgendwie ein bisschen über Wasser halten können mit Claxton, mit ein paar von den Wings, die ja dann doch noch da rumlaufen, und Cam Johnson und so. Aber ich denke, dass von den paar Veteranen, die sie noch haben, Dennis Schröder, Dorian Finney-Smith, solche Leute, die werden sie im Laufe der Saison ziemlich sicher noch wegtraden, weil Brooklyn jetzt halt komplett im Tanking-Modus ist. Und selbst solange die noch da sind, bei aller Liebe, Dennis Schröder wird dir, glaube ich, keine Spiele gewinnen. Cam Thomas auch nicht. Cam Thomas wird wahrscheinlich an der 25 Punkte pro Spielmarke kratzen, aber dermaßen ineffizient und dermaßen wenig Playmaking, dass ich mir nicht wirklich vorstellen kann, dass da was viele Siege bei rumspringen. Die Nets hatten letzte Saison, habe ich mir die Lineups angeguckt, ohne Mikal Bridges und ohne Royce O'Neal, also die beiden Hochkaräter, in Anführungszeichen, die letztes Jahr noch da waren, die dann im Laufe der Saison getradet wurden. Ohne die beiden hatten sie ein Net-Rating von -9 und sowohl Offense als auch Defense waren einfach sehr schlecht. Wenn jetzt noch ein Schröder irgendwann weggetradet wird, wenn ein Cam Johnson vielleicht irgendwann weggetradet wird, ich weiß nicht, Lonnie Walker ist in 2 der 3 meistgespielten Lineups in dieser Sample Size sogar noch mit drin, der ist auch weg. Ich sehe nicht, wo dieses Team Siege herkriegen soll. Und da sehe ich tatsächlich bei den Wizards sogar noch mehr, auch bei den Wizards, klar, Veteranen, die da sind, werden vermutlich noch irgendwie weggetradet. Aber die Wizards haben immer noch Kuzma im Kader. Sie haben immer noch, oder jetzt dann, einen Jonas Valanciunas geholt, über den wir übrigens in unserer neuen Supporter-Folge gesprochen haben. Vielleicht in der Stelle ganz kurz der Hinweis. Der erste Supporter-Mailbag ist gedroppt für die Star, MVP und GOAT-Supporter. Und da haben wir unter anderem nach einem Weg gesucht, Jonas Valanciunas zu den Lakers zu kriegen in einem Trade. Wenn ihr Bock habt, schaut da gerne mal rein. Vielleicht jetzt auch zur 100. Folge. Denkt ihr, hey, zum Jubiläum mache ich den Jungs ein kleines Geschenk und tu mir damit auch noch was Gutes und gönn mir noch mehr Double Step Back. Dann sind es nämlich nicht 100 Folgen, sondern Stand jetzt 104.
Yes.
4 Supporter-Folgen haben wir inzwischen gedroppt. Patreon.com/DoubleStepBack, wie immer in der Folgenbeschreibung verlinkt. Gerne vorbeischauen. Ich glaube, die Wizards haben, auch was dann die Talente angeht, vielleicht macht Koulibaly einen Schritt. Vielleicht kommt Alex Saar rein und kann zumindest defensiv an der Seite von Valanciunas direkt einen gewissen Impact haben. Diese Spieler, auch diese Spieler, von denen ich mir Schritte erhoffe, die hat Brooklyn schlichtweg nicht. Ich glaube nicht, dass wir von den beiden Lottery-Picks, die sie letztes Jahr hatten, Noah Clowney und Derrick Whitehead, ich glaube einfach nicht, dass von denen riesige Schritte kommen. Dieses Jahr hat man jetzt Jalen Wilson gedraftet. Auch niemand, der einen das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. Ich weiß nicht. Ich glaube, die Nets könnten noch mehr abstinken als die Wizards. Und wie gesagt, ich habe ihnen jetzt einen Sieg weniger gegeben. Ich sehe die beiden im selben Tier da, ganz, ganz unten im Keller des Ostens. Wie viel Siege? Du hast gesagt, du hast sie auf 13. Das heißt, du hast noch ein Team dazwischen und du hast ihnen vermutlich deutlich mehr Siege gegeben als ich.
Ich habe die Toronto Raptors auf Platz 14 mit 18 Siegen und 64 Niederlagen.
Wow.
Yes.
Da haben wir tatsächlich eine riesige Diskrepanz.
Riesig. Hast du nicht in unserer...
Ich weiß. Das, so hätte jetzt gleich mein Case angefangen. Ich musste mich bei Toronto ein bisschen entschuldigen.
Okay, dann hau raus.
Ich habe die Raptors auf 10 mit 31 Siegen. Ich habe mich ein bisschen mehr in dieses Team reingeredet, weil wenn man sich den Kader nochmal anschaut, und auch da, ich habe in die Lineups von letztem Jahr geguckt, die Raptors mit Quickly, mit Barrett und mit Scotty Barnes auf dem Feld, also im Prinzip der Kern von dem, was sie jetzt tun werden in der kommenden Saison, hatten ein +4er Netrating. Das war echt ein gutes Team fast schon. Dahinter wird es dann schnell dünn, aber auch jemand wie Jakob Poeltl bringt dir Kompetenz auf der 5. Die Raptors haben Incentive zu tanken, aber ich glaube irgendwie immer noch nicht so ganz dran, dass die Organisation wirklich in so eine ganz krasse Tanking-Richtung geht. Und ich glaube tatsächlich, dass selbst wenn man das versuchen würde, dass der Kader irgendwo zu gut ist. Scotty Barnes ist ein Fringe All-Star. RJ Barrett sah sehr gut aus nach dem Trade letztes Jahr. Emmanuel Quickly ist ein Spieler, von dem ich ein relativ großer Fan bin. Bruce Brown ist noch da. Das ist irgendwie viel.
Aber hast du nicht neulich
Kompetenz?
Noch gesagt,
du siehst, ich weiß.
Team knapp über 20?
Ja, ich weiß.
Wann war denn das? War das jetzt in unserer Supporter-Folge oder war das?
Ja, genau. Das war jetzt auch im Supporter-Mailback. Da wurden wir gefragt, welche Teams wir deutlich höher oder deutlich niedriger einschätzen als der Consensus. Und da hatte ich mir die Over-Underlines angeguckt und die Over-Underline bei den Raptors liegt bei 29,5 aktuell. Und da dachte ich, nee, da bleiben die deutlich drüber. So, das ist jetzt vorbei. Die Raptors tanken. Und jetzt habe ich mir aber eben vor diesem Power-Ranking, habe ich mich hingesetzt, habe mir das Ganze nochmal durch den Kopf gehen lassen. Und letztes Jahr haben sie 25 Spiele gewonnen. Ich glaube, das wird mehr. Ich weiß, es hört sich komisch an, aber ich bin deutlich optimistischer, was die Raptors angeht. Und ich habe sie auf 10, das aber mehr als Default. Also 31 Siege würden zum Beispiel im Westen nie im Leben für einen Play-in-Platz reichen. Aber irgendjemand muss halt ins Play-in kommen. Und ich könnte mir vorstellen, dass du die Hornets deutlich höher einschätzt als ich. Das wäre das eine Team, wo ich mir noch überlegen würde. Aber Stand jetzt kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen, dass die Raptors schlechter sein werden als die 4 Teams, die ich an 12 bis 15 habe.
Meine Logik war schlicht und ergreifend, du nimmst die 25 Spiele, die du gerade angesprochen hast, die die Raptors letztes Jahr gewonnen haben, obwohl Siakam und Ananobi halt die Saison in Toronto gestartet haben und beide da die Hälfte der Saison auch verbracht haben und trotzdem hat dieses Team nur 25 Spiele gewonnen. Und man startet die Saison jetzt mit einem deutlich schwächeren Kader in meinen Augen, als man sie letzte Saison gestartet hat. Und ich glaube auch, dass man jetzt sehr viel investierter sein wird in das Projekt. Ich will es jetzt nicht direkt Tanking nennen, aber dahin geht es, denke ich, schon irgendwo. Das heißt, selbst wenn dieser Kader gar nicht mal so schlecht aussieht auf dem Papier, die Richtung ist jetzt, glaube ich, endgültig irgendwo klar in Toronto. Und wenn nicht, muss halt künstlich nachgeholfen werden. Also das ist ein Kader, der besser ist als die 18 Siege, die ich ihnen zutraue. Aber ich glaube, es wird gerade Richtung zweite Saisonhälfte nachgeholfen, um in Richtung dieser 18 Siege zu gehen, zu bleiben, um im kommenden NBA Draft halt sich die Chance zu vergrößern, jemanden wie Cooper Flagg oder den anderen, der anderen guten jungen Spieler dann zu bekommen. Deswegen, ich glaube, da geht es dann relativ schnell auch in Richtung, wir verlieren Spiele mit Absicht. Von daher glaube ich, dass die Raptors auf Platz 14 am Ende landen. Ich sehe aber auch durchaus den Case. Also ich habe sie in keiner Welt bei 30, aber ich sehe schon den Case, dass es in Richtung Mitte 20 wieder geht.
Ja, finde ich interessant, dass wir hier diese Diskrepanz haben. Also wie gesagt, ich habe sie an 10 mit 31 prognostiziert. Finde ich spannend. Also wir werden
abwarten. Was ich viel spannender finde, ist, dass dein Platz 10 31 Siege hat, dann traue ich generell den Ost-Teams mehr Siege zu. Ich sehe mehr Siege dieses Jahr in der Eastern Conference. Also ich muss dann nächste Woche aufpassen, dass ich den West-Teams entsprechend weniger Siege gebe, weil ich habe hier viele, viele Siege verteilt.
Wie viele Teams hast du denn mit 50 plus?
5.
Ja, okay, bei mir sind es 6. Bei mir ist die Schere zwischen Spitze und Keller des Ostens sehr, sehr groß.
Aber ich habe halt dann auch zwei Teams direkt unter 50.
Der Platz 10 letztes Jahr hatte, war das Atlanta? Ja, das war, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das war Atlanta, da hatte der Platz 10 36.
Mein Platz 10 hat auch 36.
Ja, hast du wahrscheinlich recht, ist schon wenig. Aber wie gesagt, ich habe oben vielleicht ein bisschen mehr vergeben als du.
Kann ja durchaus sein, die Spitze ist sehr, sehr strong dieses Jahr wieder.
Wen hast du denn dann du hast die Wizards an 15,
ja,
die Raptors an 14 und die Nets an 13.
Ich habe Detroit an 12.
Ja, Detroit habe ich an 13.
auch da haben wir in unserer letzten Supporter-Folge ein wenig drüber geredet, weil für mich sind die Pistons ein Team, was, glaube ich, die Erwartungen übertreffen wird und besser sein wird, als viele es glauben. Ich habe 26 Siege hier stehen für Detroit, 56 Niederlagen und ich denke, das wird die erste Saison sein, in der man erkennt, okay, das geht hier in die richtige Richtung. Cade Cunningham, ich kann es hier droppen, ist mein Most Improved Player Pick für die kommende Saison.
Ich denke, glaube, meiner auch. Ich weiß es nicht mehr auswendig.
Ich finde es einfach funny, dass die Spieler, die halt von den GMs gepickt wurden, die am wahrscheinlichsten ein Breakout-Jahr haben, dass das halt Spieler sind, die alle schon ausgebrochen sind. In dem Sinne. Die General Manager werden ja jedes Jahr gefragt, machen da bei einer Umfrage mit 50 Fragen. Und das waren jetzt Kandidaten wie J-Dub. Ich glaube, J-Dub hatte die meisten Stimmen. Mobley, Wembanyama, Ja Morant war mit drin. Anthony Edwards hat Stimmen erhalten, dass er ein Breakout-Jahr hat kommende Saison. Keine Ahnung. Cade Cunningham auch erwähnt worden. Das ist mein Pick für den MIP nächste
mein
Saison.
Mein Pick war Wembanyama tatsächlich. Also nicht, weil ich glaube, dass er den Award gewinnen sollte, aber ich glaube, er wird ihn gewinnen. Weil wenn ein entsprechender Schritt kommt, dann werden die Voter sehr verliebt in ihn sein.
In Jahr 2?
Ja.
Das passiert nie. Werner wäre First.
Ist das so?
Spieler in ihrem zweiten Jahr. Kann auch sein, dass das so eine ungeschriebene Regel ist. Also es ist nicht offiziell, dass die nicht gewinnen dürfen. Ich weiß nicht, wann mein Spieler in Jahr 2 MIP wurde. Das kannst du ja gerne bei einem meiner nächsten Monologe mal rausfinden. Aber das ist, für mich fallen all diese Spieler automatisch raus aus jeglicher Debatte dahingehend.
Verstehe ich. Wäre bei mir auch so, wenn ich Voter wäre. Aber ich glaube, also gefühlt ist das. Also kann letztes Jahr waren zum Beispiel Jalen Williams und Şengün im Voting zumindest oben mit dabei. Das waren zwei Zweitjahresspieler. Im Jahr davor tatsächlich keiner. Ich guck mal so ein bisschen nebenher. Vielleicht
mach das
vielleicht
gerne.
Find ich was.
Die Detroit Pistons wurden letztes Jahr aktiv sabotiert von ihrem Coach, von einigen Spielern dort, von allem drumherum. Das wird jetzt nicht mehr so sein. Ich denke, dass ein paar dieser jungen Spieler, die lange noch nicht in ihrer Prime sind, die nächsten Schritte machen werden. Ich bin sehr gespannt auf das Jahr von Jaden Ivey. Das sah bisher in der Preseason sehr ordentlich aus. Ich denke, dass das Spacing besser sein wird. Ich denke, dass das Coaching besser sein wird. Die Pistons, auch das hatte ich in unserer Supporter-Folge gesagt, hatten sage und schreibe zwei Spieler, die mehr als 63 Spiele absolviert haben letzte Saison. Das war Verletzungspech aus der Hölle. Das sollte, wissen wir natürlich nie, aber sollte nicht wieder so vorkommen in dem drastischen Maße. Von daher glaube ich, dass das eine 25-plus-Siegesaison wird. Ich denke, das ist eine Saison, wo man erkennen kann, was die Vision ist, wer die Keeper sind und vor allem auch eine Saison, in der man erkennt, dass Cade Cunningham der Dude ist, den man sich damals erhofft hat, als man ihn gedraftet hat, als No-Brainer, Number One Overall Pick. Detroit gewinnt 26 Siege, was lange noch nicht reicht für auch nur Play-In-Diskussionen, aber was endlich mal ein Schritt in die richtige Richtung ist.
Ich bin nicht so weit weg. Ich habe sie mit 24 Siegen hier stehen. Vielleicht einen kleinen Tick pessimistischer, einfach weil der Sprung zum letzten Jahr, also selbst die 24, die ich ihnen jetzt gegeben habe, sind halt 10 mehr als letztes Jahr. Es ist halt ein großer Sprung, aber auch ich rechne mit dem Sprung. Erstens, auch ich erhoffe mir sehr viel von Cade. Zweitens, ich erhoffe mir Schritte von den anderen jungen Spielern, von Ivy, von Duren. Ich glaube, Isaiah Stewart wird in eine Rolle rutschen, vielleicht von der Bank als alleiniger Backup-Big, die ihm besser liegt. Aber es ist eben auch ein bisschen mehr Kompetenz drumherum. Ein Tobias Harris wird keine Bäume ausreißen, aber wird, glaube ich, helfen diesem Team. Und deswegen rechne ich mit einem großen Sprung. Wir haben letzte Woche auch über den Coach geredet. War es letzte Woche oder war es auch in der Supporter-Folge? Weiß ich jetzt nicht mehr genau. Es war, glaube ich, auch in der Supporter-Folge, im Supporter-Mailback. Also Leute, ihr müsst da reinhören. Das geht nicht anders.
Yes.
Das ist wie das Marvel-Universum. Wenn ihr die Filme verstehen wollt, müsst ihr die Serien gucken. Da führt kein Weg dran vorbei. Jetzt habe ich den Faden verloren. Siehst du, sofort bin ich bei Marvel.
Coach.
Und dann schweife ich ab. Coach, genau. Coach. Monty Williams ist weg mit einer dicken, fetten Abfindung im Sinne von, dass die Pistons ihm weiterhin sein Gehalt zahlen und er jetzt auf den Bahamas die Füße hochlegen kann. Ich traue JB Bickerstaff wesentlich mehr zu mit diesem Team, auch wenn ich nicht der riesigste Fan bin von ihm als Coach an sich, vor allem von einem guten Team, aber ich glaube, bei einem Team wie Detroit kann er einen guten Job machen. Also ja, ich habe die Pistons an 13, aber mit 24 Siegen nah dran an dir und ich habe das Team, das ich an 12 habe, habe ich nur einen Sieg mehr gegeben. Ich habe Chicago an 12 stehen mit 25.
Bin ich optimistischer.
Verstehe ich. Also dein Case ist dann wahrscheinlich, dass halt Levine noch da ist, dass Vucevic noch da ist. Ich glaube, auch Coby White kann man inzwischen nicht mehr wirklich als einen Tanking-Spieler oder dergleichen bezeichnen. Dafür war die
Lonzo
letzte Saison
kommt
einfach
zurück,
zu gut.
Wobei natürlich keiner weiß, wie. Ich habe die Bulls bei 30 Siegen. und 52 ja, okay. Niederlagen.
Das sehe ich. Ich glaube halt, dass man jetzt voll in den Rebuild gehen möchte und dass man darf, das, was du gerade bei den Raptors gesagt hast, ich denke, man wird nachhelfen. Also selbst wenn sich kein Trade-Partner für LaVine findet, der ja jetzt auch kein Spieler ist und Vucevic auch nicht. Vucevic hat echt eine schlechte Saison gespielt letztes Jahr. Das sind ja keine Spieler, die dir im Alleingang irgendwie 40 Spiele gewinnen. Und, das muss man auch dazu sagen, die Bulls waren in der Kategorie Net Rating overperformed letztes Jahr. Waren sie eins der besten Teams, was sich relativ easy mit der Klatschmagie eines DeMar DeRozan erklären lässt. Also sie hatten das Net-Rating -1,9, das war eine 36er Win-Pace und sie haben am Ende 39 Siege geholt, also knapp drei mehr. Das fällt halt, glaube ich, dieses Jahr schlichtweg weg. Also dadurch, dass DeRozan weg ist, wirst du vielleicht in weniger knappe Spiele überhaupt reinkommen und wirst dann in der Crunch-Time weniger von diesen Spielen noch rumreißen können. Da kann aber auch viel Varianz dabei sein. Also das ist immer ein bisschen fluky. Charlotte zum Beispiel hat ihr Net-Rating am meisten overperformed letztes Jahr. Charlotte hatte das schlechteste Net-Rating der Liga tatsächlich. Da kann man jetzt nicht unbedingt drauf setzen. Das soll jetzt auch kein Riesenargument sein. Aber ich glaube, bei den Bulls soll es in eine Richtung gehen und ich denke, es wird in die Richtung gehen. Aber wie gesagt, ich habe sie bei 25, du bei 30. Diese Range sehe ich schon. Ich wäre jetzt nicht schockiert, wenn die 30 Spiele gewinnen.
Ja.
Wie sieht's mit Charlotte aus bei dir? Wo hast du sie?
Habe ich auf 10 mit 36 Siegen.
Ah, okay. Dachte ich mir schon. Ich habe sie auf 11 mit 29. Also schon noch mal ein Stückchen über den Bulls und im selben Tier mit den Raptors, wenn man so will. Aber ich vertraue leider nicht mehr drauf, dass LaMelo halbwegs fit bleibt. Inzwischen, ich will es erstmal gesehen haben, bevor ich dran glaube. Und ich glaube, ohne LaMelo ist dieses Team mehr oder weniger da, wo es letztes Jahr auch war.
Ja, kann ich jetzt nicht groß gegen argumentieren. LaMelo ist ein sehr verletzungsanfälliger Spieler gewesen in den letzten Jahren. Ich bin dann einfach dementsprechend optimistischer, dass er etwas mehr Spiele absolvieren kann als in der Vergangenheit. Tolles Preseason-Debüt gehabt, durch 4 Dreier gemacht, 18 Punkte, 7 Assists. Ein Spiel, wo man dann wirklich sich das anguckt hat und sich dachte, okay, jetzt bleib bitte einfach mal fit die Saison über, weil wenn dieser Dude fit bleiben kann, im zweiten Spiel waren es dann 24 und 5. Also tolle Preseason bisher von LaMelo Ball. Ich hoffe einfach, dass er fit bleibt. Ich denke, wenn er fit bleibt, dann kann er eine ganze, ganze Menge Siege für dieses Team holen. Ich bin generell sehr optimistisch. Wir haben die besten U24-Spieler gerankt in einer unserer Supporter-Folgen. Das kommt die ganze Zeit drüber, als ob wir nur noch Supporter-Folgen aufnehmen.
Schamlose Werbung die ganze Zeit hier.
Wir nehmen natürlich weiter noch jede Woche eine öffentliche Folge auf. Aber bisher in dieser Saison waren es jetzt 4 Supportfolgen und 4 öffentliche, 5 öffentliche, keine Ahnung, die Dreh rum. Also es hält sich die Waage. Wir haben in unserer Top U24-Spielerliste natürlich auch über LaMelo geredet, den ich sehr viel weiter oben dort habe als du. Ich glaube, ich habe ihn auf 5 oder 4 irgendwo die Dreh. Also sehr, sehr hoch, weil ich nach wie vor großer Optimist bin. Ich denke, dass Brandon Miller den nächsten großen Sprung macht, dass die Rookie-Saison nur der Anfang war von Brandon Millers sehr grandioser NBA-Entwicklung. Und dann ist das Team drumherum auch, denke ich, gar nicht mal so übel. Von daher habe ich die Charlotte Hornets auf Platz 10, heißt auf dem letzten Play-in-Platz. Und du hast sie dann nicht auf einem Play-in-Platz.
Nee, ich habe sie an 11, eben knapp hinter den Raptors. Ja. Aber ähnliche Range. Also wir haben bislang, fehlt denn dann jetzt noch ein Team? Nee, wir haben Brooklyn, Washington, Detroit, Chicago, jetzt Charlotte und Toronto haben wir auch schon besprochen. Das heißt, wir haben, also ganz kurz noch zu den Hornets, ich gehe mit. Also auch da, ich bin nicht schockiert, wenn die am Ende 35 plus Siege holen. Da könnte man auch dafür anbringen, dass einfach, ja, dass es jetzt in diese Richtung eben gehen soll. Das, was ich gerade bei den Bulls gesagt habe, die sich jetzt dazu entschieden haben, eher in den Rebuild zu gehen. Andersrum kann man das bei den Hornets argumentieren. Michael Jordan ist raus als Owner. Die neue Ownership Group krempelt ganz schön um. Sowohl Front Office als auch Coaching Staff. Charles Lee, jetzt ein neuer Coach, von dem wir, glaube ich, noch nicht so ganz wissen, was seine Philosophie, seine Identität ist, aber der da, glaube ich, auch Dinge bewegen kann, die vielleicht die letzten Coaches nicht so bewegen konnten. Brandon Miller, super Rookie-Saison gespielt. Ja, Miles Bridges ist noch da, da müssen wir mal gucken, was das jetzt bedeutet, sowohl spielerisch als auch persönlich. Man hat mit Tijan Saloon einen sehr interessanten Rookie in meinen Augen reingeholt, von dem ich gespannt bin, was er direkt liefern kann am Anfang. Das ist ein spannendes Team. Das ist ein Team, das ich mir auf jeden Fall auch hin und wieder reinziehen werde. Und wenn LaMelo fit bleibt und wenn LaMelo das ist, was er letzte Saison auch schon war und vielleicht noch ein bisschen mehr, dann ist das kein 29-Siege-Team, glaube ich. Also meine Prediction ist das schon eher auf der pessimistischen Seite. Das heißt, wir haben dieselben Top 9. Wenig überraschend, tatsächlich. Mhm. Und da würde es mich auch fast schon wundern, wenn wir auf 8 und 9 nicht dieselben Teams stehen hätten. Ich habe auf 9 schweren Herzens meine Atlanta Hawks.
Ich auch.
Und ich habe ihnen 40 Siege gegeben.
Ich habe ihnen 39 Siege gegeben.
Ja, okay. Ja, was will man groß zu sagen? DeJounte Murray ist weg. Auf dem Papier ist es ein wahrscheinlich schlechteres Team als letztes Jahr. Dennoch würde ich den Case machen, dass sie im Vergleich zur letzten Saison, in der sie 36 Siege gewonnen haben, wir beide haben sie da jetzt drüber, ich mit 4, du mit 3. Das ist jetzt einfach wieder ein Team, von dem wir mehr wissen, was wir bekommen. Es ist ein Trae Young-Team. Trae Young hat sehr, sehr viel verpasst letztes Jahr, hat nur 56 Spiele oder so gemacht. Da hofft man natürlich darauf, dass das nicht nochmal so kommt. Und ich glaube, allein, wenn wir eine fitte Saison von Trae sehen, Jalen Johnson sich weiter so entwickelt, wie er das letztes Jahr getan hat mit seiner Breakout-Saison. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Zachary Risacher, der ein sehr gutes Preseason-Debüt hatte, reinkommt und wenn nicht sofort ein super positiver Impact ist, zumindest kein negativer Impact ist, was bei Rookies ja schon was zu heißen hat. Ich denke, der wird einfach eine Rolle vorfinden, die ihm ganz gut liegt, so eine Art 3-and-D-Spieler. Und ansonsten, ich mag den Kader eigentlich, das ist aber halt einfach dann auch viel Mittelmaß. So, Dyson Daniels und Larry Nance kamen aus New Orleans. Es ist ein Trae Young-Team, wir haben weiterhin, meine Jungs, wir haben weiterhin mit Clint Capella, mit Bogdan Bogdanovic. Es gibt Spieler in diesem Kader, die sicherlich getradet werden könnten in Richtung Deadline. Es gibt junge Spieler, von denen der nächste Schritt kommen muss, damit die Hawks wirklich das Team sind bzw. bleiben, das sie gerne sein möchten, nämlich relevant, wenn man den alljährlichen Trip ins Play-In als relevant bezeichnen möchte. Ich bin optimistisch im Sinne von, dass ich glaube, dass die letzte Saison schon ziemlich nah dran am Worst Case war. Aber ich bin pessimistisch, was Höheres angeht. Wir haben sie beide auf Platz 9. Ich mit 40, du mit 39. Das ist halt einfach ein mittelmäßiges bis leicht untermittelmäßiges Team.
Kann ich gar nicht so viel hinzufügen. Ich bin sehr gespannt auf das, was wir von Risacher noch sehen werden. Hat mir sehr gut gefallen. Ich habe gestern noch einen Instagram-Post abgesetzt über seinen starken Einstand bei den Hawks. Ich bin gespannt, wie lange er noch von der Bank kommen wird. Ich tippe darauf, dass es nicht mehr allzu lange dauert, bis er dann auch starten wird. Ich denke, dass Trae Young eine hervorragende Saison haben wird, in der er den Rest der NBA-Welt daran erinnert, dass er safe ein Top-30-Spieler ist, der sich auch eher in Richtung Top-20 entwickelt. Ich bin gespannt, wie die Mission All-Star vielleicht irgendwann mal für Johnson weitergeht. Deswegen gibt es eine Menge Gründe, optimistisch zu sein, was die Zukunft der Hawks angeht. Wenn man natürlich jetzt auf den Kader guckt, dann ist das wieder nur ein Play-In-Team, was ja bei den Hawks Jahr für Jahr der Fall zu sein scheint. Ich denke, dass man jetzt in der kommenden Saison auch erkennen wird, wo es so ein bisschen hingehen soll in Atlanta, wer die langfristigen Keeper sind, dass man auch um Trae herum bauen kann. Und ich hoffe, dass dieses Team auch weniger Verletzungspech hat als in der letzten Saison. Auf 8 ist Miami, oder?
Jawohl.
Mit deutlichem Abstand.
Ja, ich habe ihnen 45 Siege gegeben.
Ich habe ihnen 46 gegeben.
Ja, gut. Also ja, schon deutlicher Abstand. Ja, was lässt sich zu Miami sagen? Der Case für sie wäre, dass Jimmy Butler Bock hat, weil er in so einer Art Contract hier sich befindet. Mit Spieleroption im Sommer und sicherlich nochmal einen längerfristigen und möglichst hochdotierten Vertrag anstrebt. Miami hatte, das habe ich jetzt in der Vorbereitung gesehen, Miami hatte in den letzten 9 Jahren immer eine Top-10-Defense. Was krass ist, mit verschiedenstem Personal. Also ich glaube, man kann fast schon davon ausgehen, dass es auch dieses Jahr wieder so sein wird. Du hast Spo, du hast ja mit Tyler Hero, mit Terry Rozier, die wenig zusammengespielt haben letztes Jahr. Der Kader ist nicht schlecht. Letztes Jahr 46, ich habe ihnen jetzt trotzdem einen Sieg weniger gegeben, einfach weil sie Caleb Martin verloren haben, weil Jimmy nochmal ein Jahr älter sein wird und weil wir ja auch wissen, dass wenn dieses Team explodiert und wenn dieses Team die Erwartungen übertrifft, dann ist das eher in den Playoffs der Fall und nicht in der Regular Season.
Ja. Ich habe gehört, die Heat arbeiten sehr interessant, gerade im Training Camp bei ihren Scrimmages, haben Layups und Dunks sind 3 Punkte wert, Dreier sind 3 Punkte wert, und Midranger sind 1 Punkt wert. Was okay. Ich eine sehr interessante Methode oder Idee finde, wo einfach der Fokus darauf gelegt wird, mehr am Korb zu finishen, mehr im Attack-Mode zu sein, aggressiver zu sein und weniger irgendwie in diese Floater-Region, in die Midrange-Region zu gehen. Das wird dann punktetechnisch, mathematisch eher bestraft. Mal sehen, wie sich das widerspiegelt auf das, was die Heat in der kommenden Saison machen, was ihre Wurfauswahl angeht. Am Ende des Tages ist es basically der gleiche Kader wie jedes Jahr, muss man leider sagen. Viel hängt von Jimmy Butlers Gesundheit ab, von Tyler Heroes Gesundheit. Ich traue ihnen durchaus zu, dass sie besser sind als letzte Saison, wenn gerade dieser gesundheitliche Aspekt es gut mit ihnen meint, wenn Bam Adebayo offensiv vielleicht, ja, da noch ein bisschen was machen kann, wo ich auch leicht optimistisch bin. Bam Adebayo auch einer dieser Bigs, der sehr wenig seiner Versuche direkt am Korb nimmt. Also der eventuell davon profitieren könnte, von dieser veränderten Zählweise da jetzt im Training. Bam Adebayo nimmt ultra wenig Versuche direkt am Korb für einen Big Man und sehr viel aus der Midrange. Und das macht ihn zu einem insgesamt gar nicht mal so effizienten offensiven Spieler. Ich bin sehr gespannt auf Jahr 2 Jaime Jaquez Jr. Ich bin sehr gespannt auf die Rookies. Da ist nach oben hin also auf jeden Fall Potenzial. Die Heat sollte man nie komplett abschreiben. Ich sehe sie jetzt bei 46 Siegen auf Platz 8 und dann entsprechend in den Playoffs und da ist dann alles möglich. Mal schauen.
Ja, da habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Die Heat werden ebenso Dauergast im Play-In sein, voraussichtlich wie die Hawks. Und jetzt die große Frage, von den Top 7, wo dann für mich auch nochmal ein klarer Cut-Off-Point war zu Miami. Eins dieser Teams wird es nicht direkt in die Playoffs schaffen, was schon ziemlich krass ist. Also eines von Orlando, Indiana, Cleveland, New York, Philly, Boston, Milwaukee. Habe ich jetzt natürlich noch nicht in der richtigen Reihenfolge gesagt, weil ich will die Spannung hochhalten. Oder vielleicht ja auch doch in der richtigen Reihenfolge. Jetzt ist die Spannung oben. Welches dieser 7 Teams hast du noch mit einem Play-In-Platz bestraft, in Anführungszeichen?
Schweren Herzens die Orlando Magic.
Ja, ich auch.
Ich glaube, ihre Offseason ist gemessen an den Möglichkeiten, die sie hatten, overrated. Der KCP-Move ist in meinen Augen einer der überwertetsten Moves der NBA, wie wir in unserer Supporter-Folge der über- und unterwertetsten Moves der NBA auch schon diskutiert haben. Ich bin skeptisch, was Franz Wagners Wurf angeht. Ich weiß nicht, ob das Spacing im Vergleich zur letzten Saison so viel besser sein wird, dass Paolo Banchero irgendwie hier einen insanen Leistungssprung macht. Ja, keine Ahnung. Es ist jetzt schwierig, hier groß irgendwie gegen dieses Team zu argumentieren. Dieser 7. Platz spricht jetzt weniger gegen Orlando und mehr halt für diese Top 6 im Osten. Deswegen, es ist, ja, ich kann jetzt nicht sagen, warum dieses Team, ich habe sie hier bei 48 Siegen, das ist ja jetzt nicht schlecht. Kann jetzt hier nicht erklären, warum ich denke, dass dieses Team nur 48 Siege holt. Das ist ein starkes Team, aber halt auch eine super starke Konkurrenz in dieser Eastern Conference.
Geht mir ähnlich. Ich habe ihnen 49 gegeben, was sich irgendwie wenig anfühlt, angesichts der Tatsache, dass sie letztes Jahr schon 47 gewonnen haben und dass ihre besten Spieler, vor allem natürlich Paolo und Franz, jung sind. Man erwartet Schritte, man erhofft sich, dass die Defense wieder so geil ist und dass die Offense vielleicht ein bisschen sich verbessert. Ich denke, da könnte KCP schon helfen mit seinem Spacing. Da könnte jemand wie Tristan da Silva helfen mit seinem Spacing. Aber am Ende bin ich jetzt bei plus 2 im Vergleich zur Vorsaison gelandet, was sich nicht optimistisch anhört, was aber angesichts der, wie du es gesagt hast, Konkurrenz und auch angesichts des in meinen Augen deutlich stärkeren Westens optimistischer ist, als das vielleicht jetzt den Anschein hat. Also 49 Siege habe ich ihnen gegeben, wir haben sie beide auf Platz 7. Aber ich sehe dann den Sprung, den ein anderes Team, das letztes Jahr auch 47 Siege geholt hat, nämlich die Indiana Pacers, die ich auf 6 habe. Ich glaube, da ist ein bisschen mehr drin. Wo hast du die Pacers?
Auf 4.
Okay, alles klar.
Wie viele Siege?
50.
Ich bin bei 53. Also wir sind nicht so weit auseinander.
Okay, okay. Dann hast du vermutlich die beiden Teams, die ich auf 4 und 5 habe, hast du noch hinter ihnen. Denen habe ich jeweils 52 gegeben. Aber kommen wir gleich dazu. Lass uns mit Indiana weitermachen. Ja, der Case ist im Prinzip, Pascal Siakam ist nicht erst zur Deadline da, sondern früher schon. Halliburton bleibt diesmal die ganze Saison fit und im besten Fall natürlich auf diesem krassen All-NBA-Level, das er zu Beginn der letzten Saison hatte. Die Offense ist nochmal ein bisschen eingespielter. Benedict Mathurin hat viel verpasst letztes Jahr, kommt da als Sixth Man vielleicht gut rein. Und dann steht dieses Team sehr solide hier in der Verlosung um die besten 4, 5, 6 Plätze im Osten da. Ich denke mal, dein Case wird der gleiche sein. Du bist dann eben noch mal einen Ticken optimistischer als ich oder einen Ticken pessimistischer bei diesen anderen Teams, je nachdem, wie man das sehen möchte.
Ja, Tyrese Halliburton wird lächerliche Counting Stats auflegen. Ich denke, die ist die NBA wieder bei den Assists anführen. Er hat Zeit gehabt, sich mit Siakam einzuspielen. Die Pacers haben eine der besten Bänke der NBA, auch da haben wir neulich drüber geredet, einen der besten Coaches der NBA. Ich sehe keinen Grund, warum man nicht die beste statistische Offensive der Liga haben sollte oder zumindest die Top 5 Offense, und all das ist natürlich in der Regular Season Gold wert. Dieses Team hat alles mit, alles die Star Power, Shooting, Spacing, junge Spieler, die noch nicht in ihrer Prime sind, konstant gute Rollenspieler von der Bank, und deswegen traue ich diesem Team sehr, sehr viele Regular Season Siege zu. Ich denke, dass sie in den Playoffs, worüber wir jetzt natürlich heute nicht ausführlich reden wollen, dann trotzdem in der ersten Runde ausscheiden werden, auch wenn ich sie jetzt als Top 4 Team mit Homecourt hier sehe, was die Regular Season angeht, halte ich sie nicht für eines der insgesamt 4 besten Teams der Conference. Ich denke, es gibt eine klare Big Four im Osten. Nur 2 dieser Teams werden aber mit Homecourt in die Postseason reingehen. Und die anderen beiden Teams, denke ich, sind Regular Season Overperformer, die das Level in den Playoffs nicht halten können. Die Pacers sind eines davon. Ich habe sie auf Platz 4 und einen anderen Platz 6 als du.
Hast du Cleveland auf 6?
Ich habe Cleveland auf 3.
Ja, okay, dann hast du, das dachte ich mir schon fast.
Ich mag deine Reaktion, wenn ich irgendwas Überraschendes, Heißes sage.
Wen hast du dann jetzt auf 6?
Philadelphia.
Ja, okay, dann bin ich da. Bin ich da höher? Ich habe Philly auf 2.
Oh, dann setzt du sehr viel auf Joel Embiids Gesundheit.
Ja, aber nicht nur. Ich glaube, also ich hatte ja Philly in unserem Ranking der besten Benches in der letzten Supporter-Folge von Double Step Back, hatte ich sie auf Platz 2, wenn ich mich richtig erinnere. Ich bin sehr überzeugt von diesem Kader, auch was die Tiefe angeht. Ich bin sehr überzeugt von dem Fit von Paul George, der, du hast jetzt halt eine Big 3 und nicht mehr eine Big 2. Und dann ist einfach rein mathematisch, wenn einer ausfällt, beziehungsweise in dem Fall, wenn der Superstar ausfällt, hast du bessere Möglichkeiten, um das aufzufangen im Vergleich zur letzten Saison in meinen Augen. Und klar, ich gehe davon aus und hoffe, dass Joel Embiid nicht wieder nur, was waren es, 39 Spiele hat er, glaube ich, nur gemacht letztes Jahr. Das ist halt super wenig. Und sie haben trotzdem 47 Siege geholt. Ich gebe ihnen hier jetzt 11 mehr, weil ich denke, Embiid macht, er wird schon seine 20, 25 Spiele verpassen, das denke ich schon, aber halt, wenn es gut läuft, nicht wieder 45. Maxi macht noch einen Schritt, Paul George ist da jetzt da und kann viel von den Lasten übernehmen in einer für ihn perfekten Rolle. Der Kader ist tiefer in meinen Augen. Also für mich steht einer Monstersaison von Philadelphia, was die Regular Season angeht, viel, viel weniger im Weg als noch letztes Jahr. Und deswegen habe ich ihnen, das ist wahrscheinlich sehr optimistisch, ich habe ihnen 58 Siege gegeben.
Wow.
Hier auf Platz 2.
58.
Mhm.
Ich stehe bei 50.
Boah.
Ich glaube, dass die Bank nicht so gut ist. War bei mir gar kein Thema für die Top 5. Ich glaube, dass Big 3 hin oder her das Ding immer noch steht und fällt mit Joel Embiid. Die Sixers waren bodenlos scheiße. Sorry, wenn ich das sage. Ohne Embiid letzte Saison. Jetzt werden sie vielleicht nur noch scheiße sein. Ohne Embiid. Nicht mehr komplett scheiße, sondern nur noch scheiße. Paul George hin oder her. Ich glaube nicht, dass diese Paul-George-Verstärkung so ein krasser Game-Changer ist und dass PG nicht mehr so gut ist, wie viele ihn halten, unter anderem du. Maxi, nächster Schritt, ja, sehe ich, aber ich bin halt super skeptisch, was die Gesundheit von Joel Embiid angeht, gerade nach einem Sommer, wo er aktiv bei Olympia mitgespielt hat, und er ist halt nach wie vor der Dreh- und Angelpunkt dieses Teams. Es ist ja klar, er ist selbsterklärend der beste Spieler dieser Big Three. Wenn er halt fehlt, dann stürzt dieses komplette Gerüst halt zusammen. Das ist dann nicht einfach nur, okay, einer dieser drei fehlt, dann müssen jetzt die anderen beiden den Job irgendwie übernehmen, sondern dann das ganze Fundament bricht dann irgendwo weg, in meinen Augen. Und deswegen habe ich sie hier bei 50 Siegen, Platz 6, sehe sie aber als eines der insgesamt 4 besten Teams der Eastern Conference an. Denke, sie werden in die zweite Runde einziehen, weil sie entsprechend als mein 6. Platz spielen sie dann gegen meinen 3. Cleveland, und in der Erstrundenserie Philadelphia gegen Cleveland gehe ich dann klar mit den Sixers. Aber auf die lange Regular Season bezogen habe ich wenig Vertrauen, dass ein alter Paul George und ein verletzungsanfälliger Embiid dieses Team zu so vielen Siegen tragen können, dass es hier für Platz 2 oder 3 reicht. Geschweige denn irgendwie in Richtung 60 Siege geht. Aber das ist ja das Schöne, wir können es nicht wissen, heute ist viel Spekulation mit dabei. Und lass es auf jeden Fall mal irgendwie das dann auswerten und nicht, dass das dann irgendwie versinkt. Also nur, wenn wir relativ nah dran sind. Oder wenn einer von uns, ich sehe sogar, wenn einer von uns so nah dran ist dann und der andere überhaupt nicht, dann gehen die Diskussionen los. Komm, lass es nochmal irgendwie auswerten. Und dann sagt der andere, nein, passt schon. Müssen wir nicht drüber reden. Nee, lass uns das auf jeden Fall machen.
Ja, sehr gerne. Am Ende der Saison einfach nochmal so ein Recheck, wo wir standen. Wie gesagt, ich weiß, es ist optimistisch und die Over-Underline liegt bei 52,5, was ja immer so ein ganz guter Gradmesser ist für die Consensus-Meinung. Da bin ich sehr deutlich drüber, du bist relativ deutlich drunter. Das sind die zwei Pole, die natürlich zu erklären sind mit der Gesundheit von Jalen Beat. Aber wie gesagt, ich glaube, dass auch zum Beispiel, also die Sixers hatten letztes Jahr in einer leider sehr, sehr großen Sample-Size ein ganz knapp negatives Net-Rating ohne Embiid auf dem Feld. Und ich glaube, da spricht aber vieles dafür, dass selbst die Minuten ohne Embiid, sei das jetzt, ob er Spiele verpasst oder einfach nur auf der Bank sitzt, je nachdem, dass die deutlich besser werden. Weil du jetzt Paul George hast, weil du mehr Shooting hast, weil du mehr Tiefe hast, weil Andre Drummond ein viel, viel besserer Backup-Big ist als letzte Saison Paul Reed und Mo Bamba. Ich bin sehr optimistisch, was Philly angeht dieses Jahr. Vielleicht wird das mich haunten, aber wir werden sehen.
Ja.
Das heißt, es fehlen jetzt noch 4 Teams, die wir nicht besprochen haben. Bei mir fehlen noch die Plätze 4 und 5. Bei mir fehlen noch die Plätze 3, 4, 5 und Platz 1.
Bei mir fehlt Platz 5 und dann 1, 2, 3. Ich habe auf Platz 5 ein weiteres Team, was ich in der zweiten Runde sehe. Und das sind die Milwaukee Bucks.
Die habe ich auch.
Ich denke, die Milwaukee Bucks gewinnen 52 Spiele und die Milwaukee Bucks sind unterbewertet.
Ich habe ihnen auch 52 gegeben und ich habe sie auch auf Platz 5. Witzig.
Sehr gut. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir komplett identisch sind.
Ja.
Hier und heute. Die Bucks sind leicht unterbewertet. Ich fand, sie hatten eine gute Offseason mit dem Torian Prince Signing, mit dem, jetzt komme ich auf den Namen von Toronto, Gary Trent. Signing. Ist ein Junior oder nur ein
es
Trent?
Es ist ein Junior, soweit ich weiß. Ich glaube, sein Papa war auch in der NBA, meine ich, oder? Lass mich gut googeln. Ja, Gary Trent, 1996 bis 2004. Jetzt muss ich noch gucken, ob die... Ja, das ist sein Vater. 506 NBA-Spiele für Portland, für Dallas, für Toronto und für Minnesota.
Ja, ich denke, sie hatten eine unterbewertete Offseason und... Ich glaube, dass viele vergessen, wie dominant dieses Team war, wenn alle gesund waren und wie sehr dieses Team gerollt hat, gerade wenn die Starting Five auf dem Parkett stand, gerade mit dem Kern Lillard, Middleton, Giannis und Lopez haben die Gegenspieler und gegnerische Teams aus der Halle geballert, elitär an beiden Enden des Parketts. Dame und Giannis hatten jetzt eine Saison-Eingewöhnungszeit. Ich denke, das wird besser aussehen. Giannis spielte letzte Saison den besten Ball seines Lebens, ist aktuell ein in meinen Augen deutlich, deutlich besserer Spieler als zu der Zeit, wo wir uns alle einig waren, dass er der beste Spieler auf dem Planeten ist, nach der Championship 2021. 2024 Giannis ist deutlich besser als 2021 Giannis. Ich verstehe die Fragezeichen, gerade auch dann im Hinblick auf Playoff-Ceiling, aber Doc Rivers ist ein besserer Regular-Season-Coach als Playoff-Coach. Dieses Team wird schon das ein oder andere Spiel gewinnen in der kommenden Saison. Und ich glaube, mit 5 ist hier ein guter Mittelweg zwischen nicht zu optimistisch, aber auch irgendwo realistisch, dass dieses Team jetzt nicht komplett reinscheißen wird. Also 52 Siege und wir sollten sie nicht unterschätzen in der kommenden Saison. Gerade wenn dieser Kern fit bleiben kann.
Ja, das sehe ich genauso. Habe auch tatsächlich nichts hinzuzufügen. Gleich auf mit Milwaukee habe ich die Cavs an 4 und habe denen auch 52 Siege gegeben.
Ich habe sie auf 3 mit 54. Also ich habe die alle sehr, sehr eng zusammen. Also mein Platz 3, 4 und 5 haben 54, 53, 52 Siege.
Mein Platz 3, 4, 5, 55, 52, 52.
Cleveland gewann 48 Games letztes Jahr und das, obwohl ihre 4 besten Spieler in Summe 87 Spiele verpasst haben und keiner von ihnen unter 20. Mitchell war verletzt, Mobley war verletzt, Allen war verletzt und Garland hatte diesen Kieferbruch, wo er wochenlang keine feste Nahrung zu sich nehmen konnte, was sich dann negativ ausgewirkt hat auf alles nach hinten raus. Keine Energie, keine Kraft, die Würfe waren alle zu kurz, das war einfach nur der Schatten dieses Spielers. Da erwarte ich ein riesiges Bounceback hier, zumal jetzt auch die Zukunft von Mitchell geklärt ist, neuer Coach. Ich denke, die Cavs werden wieder mehr wie das Team aussehen, was, ich glaube, das zweitbeste Netrating 2022-23 hat, die elitäre Defense. Ich glaube, dass Mobley den nächsten Schritt macht am offensiven Ende. Dieses Team wird einfach Siege ohne Ende holen in der regulären Saison. Wieder, wenn sie halt nicht so von Verletzungspech verfolgt werden wie in der abgelaufenen Spielzeit. 54 Siege für Cleveland und Platz 3 im Osten. Da bist du aber auch nicht so weit weg.
Nee, absolut nicht. Ähnlicher Case. Es war eine Saison aus der Hölle, was Verletzungspech angeht. Ich vertraue Kenny Atkinson als Coach sehr, sehr viel mehr, als das bei JB Bickerstaff der Fall war. Ich glaube, dass er jemanden wie Jared Allen zum Beispiel, mit dem er ja in Brooklyn schon zusammengearbeitet hat, aber dass er einfach generell dieses Team, was das Scheme angeht, was die individuellen Performances angeht, was die Synergien der Spieler untereinander angeht, ich glaube, er ist ein Coach, der ja jetzt viel bei den Warriors verbracht hat, der in Brooklyn damals einen guten Job gemacht hat. Gerade mit so einer relativ jungen Truppe, ich glaube, da kann er gut umgehen und da wird er viel rausholen können und deswegen scheinen mir die vier Siege mehr, die ich ihnen jetzt gegeben habe im Vergleich zur Vorsaison, scheint mir fast schon pessimistisch zu sein. Also ich würde in einem anderen Szenario, wie gesagt, ich bin super optimistisch, was die Sixers angeht und ich habe das Team, das du an 2 hast, offensichtlich habe ich an 3 und dann natürlich ein Team vorneweg. Es liegt dann eher an der Konkurrenz und am starken Westen, dass ich den Cavs nur in Anführungszeichen 52 Siege gegeben habe. Ich glaube, dieses Team hat schon auch das Zeug dazu, eine 55-plus-Saison hinzulegen, wenn vielleicht bei, also jetzt in meinem Szenario zum Beispiel, ich habe die Sixers an 2, ich kann es ja jetzt schon mal sagen, ich habe die Knicks an 3, wenn die beiden Teams jetzt zum Beispiel Verletzungsprobleme haben, was ja bei den Sixers sehr gut sein kann, was bei den Knicks, kommen wir gleich drauf zu sprechen, auch sehr gut sein kann, dann sehe ich schon, dass die Cavs plötzlich dann irgendwie mit 56 Siegen auf Platz 2 im Osten stehen. Ich würde sogar nicht ausschließen, dass sie den Osten gewinnen, weil auch die Celtics sind nicht ohne Fragezeichen. Also ich bin, was in der Regular Season, was die Cavs angeht, bin ich auch sehr, sehr optimistisch. Wie viele Siege hast du unseren Freunden in New York gegeben?
56.
Okay, ich 55.
Wo ist die Over-Underline?
Die Over-Underline ist bei 54,5.
Nach unserem Gespräch letzte Woche war ich jetzt eigentlich eher so der Auffassung, dass du sehr viel pessimistischer bist, was die Knicks angeht. Ich hatte in Erinnerung, dass du irgendwie meintest, dass du nicht siehst, wie sie 50 Siege oder so holen sollen.
Nein. Das habe ich nicht. Es könnte sein, dass ich gesagt habe, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie 55 holen. Und jetzt habe ich ihnen doch 55 gegeben, weil ich glaube, dass es dann doch in der Regular Season, wenn du einfach wenn du so eine gute Starting Five hast und dann reichen ja in der Regel 1-2 gute dahinter. Und ich glaube, die haben sie, trotz der Abgänge von DiVincenzo und von Randall. Also du hast halt diese ultra gute Starting Five und du hast dahinter Josh Hart und Miles McBride und von mir aus noch Achiuwa. Ich habe mich ein bisschen mehr reingedacht in dieses Knicks-Team. Ich bin jetzt aber spontan, überlege ich, ob ich ihn vielleicht doch noch 1-2 abziehe. 55 fühlt sich dann jetzt doch viel an. Ich gehe unter die Over-Underline. Ich gehe auf 54. Ich ziehe ihn noch einen ab. Die Sorge ist halt, und das war auch meine Sorge, als wir in unserer Trade-Analyse, im Supporter-Feed übrigens, war meine Sorge, dass du mit Karl Anthony Towns und mit OG Anunoby hast du zwei Spieler in dieser Starting Five, die sehr großes Risiko mitbringen, dass sie viele Spiele verpassen, historisch gesehen aus den letzten Jahren. Und dann hast du eben nicht wirklich die Tiefe, um das aufzufangen. Das wäre der Case gegen eine solche Saison. Aber selbst dann würde ich sie in diesem Cavs, Bucks, vielleicht Pacers, also ich glaube weniger als 51, 52 ist nicht. Und ja, 54 fühlt sich richtiger an, aber ist natürlich jetzt nicht wahnsinnig pessimistisch. Weil sie halt auch letztes Jahr schon 50 gewonnen haben. Also, wenn man das so sieht, letztes Jahr 50 Siege, jetzt kamen Bridges und Towns dazu. Selbst wenn sich Anunoby eine Weile verletzt oder so, du hast halt mit Bridges den ultimativen Marathonmann und mit Josh Hart jemanden, der sowieso 48 Minuten pro Abend auf dem Feld stehen möchte. Dieses Team ist ja deutlich besser als letztes Jahr, das lässt sich ja nicht wegreden.
Ja.
Egal, was man jetzt von dem Towns-Trade hält, allein durch die Ankunft von Bridges ist es deutlich besser. Und deswegen muss man da schon ein paar Siege nach oben gehen, denke ich.
Ich denke, das ist ein Team, was die Regular Season sehr, 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 sehr ernst nehmen wird, was sehr tough spielen wird, was alles geben wird. Und das führt in der Regel gepaart mit Qualität auch zu Siegen. Und die Qualität haben sie auch. Ich denke, dass die mangelnde Tiefe dieses Kaders leicht überbewertet wird, weil die Starting Five einfach so gut ist. Wenn deine Starting Five so unglaublich gut ist, ist deine Bank in Anführungszeichen egaler. Die Bank der Knicks war letzte Saison deutlich wichtiger als die Bank der Knicks diese Saison sein wird. Einfach weil ihre Starting Five jetzt deutlich, deutlich besser ist. Und Tom Thibodeau ist eh ein Coach, der seine Starter sehr viele Minuten spielen lässt. Und bei da kann man natürlich auch wieder das aus der Perspektive betrachten. Wird die Bank wichtiger oder unwichtiger, wenn du einen Coach hast, der seine Starter sehr viel spielen lässt? Du kannst A dafür argumentieren, dann wird die Bank unwichtiger, weil die Bankspieler weniger Minuten spielen, als sie das unter einem anderen Coach tun würden. Du kannst aber auch sagen, da wird die Bank vielleicht wichtiger, weil wenn ein Coach die Spieler mehr spielen lässt, steigt das Verletzungsrisiko. Diese Starter, die viel spielen, verletzen sich und dann müssen Bankspieler nachrutschen. Ich sehe es eher aus der Perspektive, dass die Bank nochmal um einiges unwichtiger wird. Das heißt, die Knicks haben vielleicht die unwichtigste Bank der NBA, weil die Starter so viel spielen und weil die Starter so unglaublich gut sind. Was für die Knicks ihre 7-Mann-Rotation ist, ist basically für mich in meinen Augen die 9-Mann-Rotation von den anderen Teams. Kann sein, dass ich da einen etwas weirden Blickwinkel drauf habe, aber das ist zumindest meine Einstellung. Heißt, wenn OG Anunoby jetzt ausfällt, 20 Spiele, und die anderen 4 aber spielen, dann wird das durch die Qualität dieser Spieler aufgefangen. Dann spielt ein Josh Hart halt 5 Minuten mehr als sonst pro Abend. Dann rutscht ein Miles McBride halt hinterher und dann passt das und dann fällt das nicht so sehr ins Gewicht. Und wenn ein zweiter dieser 5 ausfällt, wenn jetzt meinetwegen auch noch, keine Ahnung, ein Towns ausfällt, dann hast du einfach mittlerweile einen Fringe-Top-10-Spieler mit Brunson, der das mit seiner individuellen Qualität quasi ausbessert. Plus du hast all diese Spieler um ihn herum, die Dogs sind, die fighten, die Regular Season ernster nehmen als ihre Gegner. Weshalb ich denke, selbst wenn die Knicks Verletzungspech haben, dann gewinnen die trotzdem noch haufenweise Spiele. Einfach weil sie diese Identität haben, diese Teamchemie, die einfach dir automatisch ein paar Spiele gewinnt. Und wir haben das ja in letzter Saison in ähnlicher Verfassung gesehen. Die Knicks waren ja auch, als dann die Spieler anfingen, sich zu verletzen, immer noch stark. Das war ja immer noch ein Top-Team. Nur halt irgendwann waren halt so viele Spieler verletzt und dann war Brunson auf einmal raus und DiVincenzo war dann irgendwann raus. Und dann war das halt irgendwann nicht mehr kompensierbar. Aber bis dieser Punkt erreicht ist, dass man wirklich sagt, okay, wir haben jetzt so viele Verletzte jetzt ist halt wirklich Alarm, da muss halt schon eine Menge passieren. Und deswegen bin ich super, super optimistisch. Ich denke, die Knicks haben das zweitbeste Team der Eastern Conference. Ich denke, dieses Team ist ebenso gut gemacht für die Regular Season wie für die Playoffs. Ich habe sie auf Platz 2 in der Regular Season. Ich denke, die Knicks gehen in die Conference Finals. Ich liebe dieses Team und ich freue mich auch sehr, dieses Team dann im Dezember live spielen zu sehen, weil das einfach so eine nice Vibe sind und ich glaube auch das ist halt eine Menge wert in der heutigen NBA, die Vibes und der Zusammenhalt und das Spieler an einem Strang ziehen, auch für einen Coach spielen wollen und all das bringt dir nichts mit. Deswegen bin ich super, super optimistisch, was dieses Team angeht. Towns heute Nacht 25 Punkte aufgelegt. Das ist ein geiles Team.
Ja, wir werden sehen. So weit auseinander. Wie viel hast du ihnen jetzt gegeben?
56. 56.
Ja, okay. Dann so weit auseinander sind wir ja tatsächlich gar nicht. Ich habe, wie gesagt, Philly an 2 mit 58. Und dann ist natürlich, das war auch vorher schon klar, die Boston Celtics an 1. Die Frage ist nur, wie viele Siege hast du ihnen gegeben?
60.
Ich auch. Dann, also, jetzt warst du es.
Ja.
Dann sind wir uns einig. Man könnte jetzt vielleicht fragen, dieses Team hat letztes Jahr 64 Spiele gewonnen. Warum sollten das weniger werden? Ich glaube, zum einen ist das Porzingis-Fragezeichen halt ein relativ großes. Es könnte sein, er ist im November schon wieder da. Es könnte sein, er fehlt bis Februar. Wir wissen es Stand jetzt einfach nicht. Und ich denke, man wird da sehr, sehr vorsichtig sein, gerade mit jemandem, ja, mit seiner Krankenakte. Und ich glaube, es könnte sich schon ein bisschen der Effekt einstellen, den wir bei amtierenden Champs immer wieder sehen. Dass man ein bisschen mehr cruised in der Regular Season, dass man vielleicht das ein oder andere Spiel nicht ganz so ernst nimmt. Und ich glaube, das wäre hier der Case für ein paar Siege weniger. Hm. Aber niedriger als 60 wollte ich jetzt auch nicht gehen, weil dieses Team dann halt einfach doch das entweder das beste oder das zweitbeste Regular Season Team der Liga ist. Je nachdem, wie man in Richtung Westen schielt, da werden wir nächste Woche zu kommen. Aber weniger als 60 glaube ich nicht, dass das... Ich gucke gerade noch, was die Over-Under-Line ist, das würde mich interessieren. 57,5. Okay, also sind wir dann beide trotzdem noch deutlich drüber.
Ja, und ich denke auch nicht, dass Joe Mazzulla diesem Team erlaubt, zu coasten während der regulären Saison. Ausschließen dürfen wir es natürlich nicht. Kann natürlich sehr gut sein, dass man jetzt, nachdem man den Titel gewonnen hat, weniger hungrig ist. Das ist sicherlich menschlich und wird sich automatisch irgendwo zeigen. Aber ich glaube, dass dieses Team jung genug ist und immer noch auf dieser Mission, da wirklich auch eine Dynasty draus zu machen, dass man jetzt den Fuß nicht zu sehr vom Gaspedal nimmt. Ich weiß nicht, wie viel haben sie letztes Jahr gewonnen? 64. Ja, da sind wir mit 60, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Ein bisschen runter, nicht zu sehr runter. In den 50ern hat sich jetzt nicht gut angefühlt, aber jetzt so hoch zu gehen wie letzte Saison auch nicht. Deswegen ist 60 doch ein ganz cooler Mittelwert, möchte ich meinen.
Ja, das glaube ich auch. Also auch da die Missoula-Komponente. Es ist das zweite Jahr unter ihm jetzt. Also man kann sich vorstellen, dass die Abläufe und die Philosophie auch nochmal ein bisschen besser implementiert ist. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass die Leistungsträger wahnsinnig abbauen. Also selbst jemand wie Jrue Holiday glaube ich nicht, dass der jetzt wahnsinnige Alterserscheinungen zeigen wird. Al Horford ist natürlich so eine Geschichte, weil jetzt eben Porzingis zu Saisonbeginn ausfallen wird. Al Horford wird starten, Al Horford wird wahrscheinlich auch relativ viele Minuten gehen müssen. Aber selbst da hat man ja Xavier Tillman geholt letzte Saison, der sicherlich ein bisschen was abfangen kann von dem, was da jetzt in Person von Porzingis an Minuten fehlt. Und Luke Kornet hat man auch noch am Start, oder? Das ist der irgendwie gegangen. Nö, der ist auch noch da. Selbst da mache ich mir jetzt keine riesigen Sorgen, dass man irgendwie nicht ohne Porzingis überleben kann. Also ich meine, dieses Team hat im Prinzip ohne Porzingis die Championship gewonnen letztes Jahr in einem Playoff-Run. Ich glaube, allzu große Sorgen um die Celtics muss man sich nicht machen. Und da sind wir mit unseren 60 vielleicht sogar noch, ich will nicht sagen pessimistisch, aber wir sind jetzt zumindest nicht super optimistisch, was das Outcome der Boston Celtics angeht. Und damit sind wir durch. Lass uns noch einmal ganz kurz recappen. Ich habe die Boston Celtics an 1, die Sixers an 2, New York an 3, Cleveland 4, Milwaukee 5, Indiana 6, Magic, Heat, Hawks und Raptors im Play-In. Und meine Bottom 5 sind dann die Hornets, die Bulls, die Pistons, die Wizards und die Brooklyn Nets in dieser Reihenfolge.
Ich habe die Wizards auf 15, Raptors auf 14, Nets auf 13, Pistons auf 12, Bulls auf 11, Hornets auf 10 und die Hawks auf 9. Auf 8 habe ich Miami und auf 7 habe ich Orlando. Das sind die Play-In-Plätze. Dann die Sixers auf 6, Bucks auf 5 und dann die Top 4, Homecourt, Indiana auf 4, Cleveland auf 3, New York auf 2, Boston auf 1.
Das heißt, dadurch, dass wir bei Philly und bei Toronto so große Abweichungen haben, haben wir tatsächlich nur 5 Plätze gleich, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Celtics an 1, Bucks an 5, Magic 7, Heat 8, Hawks 9. Alle anderen Plätze haben wir unterschiedlich vergeben. Krass, hätte ich nicht damit gerechnet. Finde ich cool.
Ich denke aber, im Westen werden wir noch weiter auseinander sein. Ich denke, hier konnte man eine relativ klare Abgrenzung machen zwischen richtig schlecht, dann zu schlecht fürs Play-In, Play-In und dann die Top 6. Die Tiers waren zumindest leichter festzulegen, als es, denke ich, in der Western Conference der Fall sein wird. Ich denke, nächste Woche wird sehr wild und sehr weit gestreut und sehr weit auseinander.
Das könnte natürlich sein. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Wir hoffen, ihr seid da auch gespannt drauf. Und ich bin jetzt auch gespannt auf die Trivia-Frage, die du für mich mitgebracht hast.
Das habe ich. Wir haben gerade über ihn geredet. Al Horford. Al Horford ist der drittälteste Spieler, der es geschafft hat, in einem Playoff-Game mindestens 5 Dreier zu treffen. Er hat 7 Dreier getroffen im Alter von 37 Jahren und 357 Tagen. Das war der Sieg in den letztjährigen, also diesjährigen, aber letzte Saison Eastern Conference Finals in Indiana, als er 114 zu 111 gewonnen hat. Da hat er 7 seiner 12 Dreier verwandelt. Ist damit der drittälteste Spieler auf Platz 4, auch Al Horford, in den gleichen Playoffs im Heimspiel gegen Cleveland. Hat er schon mal über 5 Dreier getroffen. Und ich möchte von dir Platz 1 und 2 haben. Das heißt, wir suchen zwei Spieler, die beide älter waren, als sie mal mindestens 5 Dreier getroffen haben. Sehr, sehr schwer.
Sehr, sehr schwer. Ich habe sofort zwei Namen im Kopf. Der eine ist natürlich LeBron, aber da frage ich mich, ob der, seit er so alt ist, 5 Dreier in einem Playoff-Spiel getroffen hat.
Hat er nicht.
Na gut. Und der andere ist Ray Allen.
Ray Allen ist auf Platz 5.
Ah, okay, immerhin.
Und zwar bei Miamis Auswärtsgame damals in Milwaukee traf er 5 von 8 Dreiern im Alter von 37 Jahren und 279 Tagen, also 2 Monate jünger als Al Horford das damals war.
Reggie Miller war sehr alt zum Ende seiner Karriere.
Hat es nicht einmal geschafft.
Ich muss wahrscheinlich eher moderner denken, oder?
Semi.
Ha. Alte Spieler, Dreier in den Playoffs. Jordan?
Mm-mm.
Alte Spieler, boah, das ist echt super schwer.
Wir haben einen nach 2010 und einen vor 2000.
Okay. Boah, ich habe gar keine Ahnung.
Einer davon, Platz 1, ist heute ein Head Coach in der NBA.
Chauncey Billups.
Nein.
Ein Head Coach in der NBA? Billups? Okay, da sollte ich jetzt drauf kommen. Wer sind denn noch Ex-Spieler? Jason Kidd?
Genau, Jason Kidd war 38 Jahre und 24 Tage alt. Beim 89 zu 81.
Sieg. Das waren noch Zeiten. Da wurde noch Defense Mavericks gespielt damals.
Gegen Portland 2011.
Okay. Und der andere war vor 2000, also 90s.
1997.
97. Was war denn das für ein Boah, ey.
Für Houston.
Ja, okay, das wäre jetzt tatsächlich mein Tipp gewesen. Kenny Smith?
Mm-mm. Es ist Eddie Johnson.
Ja, okay, da bin ich nie im Leben drauf gekommen.
Der 5 von 8 Dreier traf gegen Utah damals auch in dieser Top 11, ist zweimal Paul Pierce vertreten, einmal Vince Carter, zweimal Kyle Korver, beide Male für Cleveland und Jamal Crawford für die Clippers.
So, so.
Also insgesamt haben wir hier 8 Spieler. 11-mal wurde es geschafft von 8 Spielern.
Krass.
Ja.
Das war eine sehr schwere diesmal. Da hast du mich hart rangenommen.
Das stimmt.
Ich habe noch eine kleine Trivia-Frage für dich dabei und damit schließen wir den Kreis. Nämlich zu unserem Jubiläum.
Du willst immer wieder
Trivia-Fragen
so reinsneaken. Mal so in der Folge, wenn du gar nicht dran bist.
Aber das ist jetzt keine richtige Trivia-Frage. Das ist wie gesagt. Ich habe zu unserem Jubiläum, habe ich mir zum Anlass genommen, irgendwie sowas Ähnliches haben wir schon mal im Podcast gehabt, wo wir denn am meisten gehört werden. Zum einen, was die Länder betrifft, da haben wir ja, glaube ich, schon mal hier irgendwie angemerkt, dass es ziemlich cool ist, dass da auch sehr viele Länder dabei sind. Ganz oben natürlich Deutschland, Österreich, Schweiz. Und bei Apple kann man einsehen, in welchen Städten man am häufigsten gehört wird. Das nehme ich jetzt einfach mal repräsentativ. Also ich weiß jetzt nicht, ob in irgendeiner Stadt viel, viel mehr Apple-Nutzer sind im Vergleich zu Spotify oder so. Aber das nehmen wir jetzt einfach mal repräsentativ für unsere gesamte Hörerschaft. Versuch mir doch mal zu raten, die Top 5 Städte, in denen Double Step Back am meisten gehört wird.
München auf 1.
München auf 2.
Berlin auf 1.
Berlin auf 4.
Ja, dann muss es ja schon fast Dessau sein.
Nein, tatsächlich nicht. Balingen gar nicht mit drin. Da war ich sehr enttäuscht.
Ist Dessau mit drin?
Nein, weiß ich nicht. Warte, lass mich. Ich guck mal parallel nochmal in diese Rangliste rein bei Apple. Ich habe mir nur einen Screenshot gemacht von den Top 5.
Köln?
Nein, tatsächlich nicht. Aber sehr in der Nähe ist der Platz 3.
Hamburg?
Hamburg ist Platz 5. Platz 1 und 3 hat mich überrascht. Also haben mich beide überrascht.
Keine so von den ganz großen Städten, oder?
Doch schon, aber eine, die jetzt irgendwie nicht so richtig, also ich hätte nicht damit gerechnet tatsächlich.
Boah, na gut, mit Stuttgart hättest du wahrscheinlich gerechnet, oder?
Mit Stuttgart hätte ich schon eher gerechnet, ja. Stuttgart.
Frankfurt oder so?
Frankfurt ist Platz 1 und zwar deutlich vor München.
Okay.
Und Platz 3 wirst du nicht drauf kommen, Platz 3 ist Düsseldorf, warum auch immer.
Wäre ich drauf kommen, aber ich hätte so die Area, so irgendwie Ruhrgebietmäßig hätte ich irgendwas getippt.
Ja, deswegen habe ich gemeint, in der Nähe von Köln.
Ach so, gut, das habe ich gar nicht gehört. Aber ich hätte so irgendwie in Richtung, aber ja, Düsseldorf, das kann schon gut hinkommen.
So, jetzt lass mich mal gucken. Ich finde gerade diese Apple-Rangliste nicht mehr. Wo war das denn? Oder war es vielleicht doch nicht Apple? Doch, hier haben wir es. Alle Anzeigen. Also Frankfurt, München, Düsseldorf, Berlin, Hamburg. Auf Platz 6 ist Bonn. Also anscheinend sind wir im Raum Köln, Bonn, Düsseldorf, die Ecke sind wir sehr populär. Köln ist auf Platz 9, Stuttgart auf 8, Dortmund auf 7, Nürnberg auf 10. Und jetzt gucke ich mal, ob hier Dessau mit dabei ist. Also Leipzig ist relativ weit oben noch mit dabei. Mhm. Das ist zumindest die Nähe zu dir. Tatsache, Dessau. Aber ich kann das jetzt hier nicht, ich muss da runterzählen, weil da wird keine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Platz 15 ist Zürich übrigens. 17, 18, 19, 20. Platz 21 Madrid. Dessau ist Platz 23 hinter Madrid und nur ganz knapp vor Mailand. Also da ist mehr drin, liebe Dessauer. Ja, so internationale Städte ist vielleicht auch ganz witzig. Lissabon.
Aber komm, also dass Dessau Das finde ich schon ziemlich beeindruckend.
Das ist nicht schlecht.
Weißt du, wie viele Städte größer sind als Dessau? Sehr viele.
Ja, siehst du? Und ich scroll jetzt hier gerade nochmal durch, aber... Ah, hier, Gießen ist irgendwo noch mit dabei. Liebe Grüße an Homeboy und Day-One-Believer Timo. Der ist wahrscheinlich für so ziemlich alle von diesen Gießen-Streams verantwortlich. Gleich auf mit Paris. voll cool. Balingen nicht dabei. Also das ist wirklich...
Ja.
Hier kommen Elmshorn, Kairo, New York City, Marburg an der Lahn, Aschaffenburg, Luxemburg, St. Gallen, Bangkok. Die sind alle hier mit drin und kein Balingen. Also das ist Schweinerei. Das ist eine Schweinerei.
Die bescheißen naja, die ganzen Freunde, bescheißen ich weiß. Alle. Die sagen alle, die hören den Podcast.
Naja, irgendwas Witziges hatte ich gerade hier noch gesehen.
Aber vielleicht sind noch einfach Apple-Gelte nicht so weit verbreitet bei dir da unten.
Wahrscheinlich.
Du hast einfach die ganzen Hörer alle über good old Spotify.
Die Schwaben sind bekannt dafür, Geringverdiener. Auch iPhones sind hier noch nicht wirklich verbreitet.
Wer hat kein iPhone in Dessau? Also.
Na klar, das ist ja auch die Elite Deutschlands, die da lebt. Genau. Leute, das soll es gewesen sein. Wie gesagt, 100. Folge. Hier dieses Cristiano Ronaldo, wow, what a number. Now I can really say, 100 Folgen, Leute. Vielen, vielen Dank. Wir hoffen auf die nächsten 100 mit euch an unserer Seite. Ich hoffe auf die nächsten 100 mit dir an meiner Seite, mein Julius.
Mm.
Und mit diesem leicht homosexuell angehauchten Outro verabschieden wir uns in die Woche. Eastern Conference Power Ranking, es hat sehr viel Spaß gemacht. Nächste Woche ist der Westen dran. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Ciao.
Ich glaube, ja, Hunde haben Humor.
Das sagt Sängerin, Moderatorin, Model und Influencerin Steffi Landerer, besser bekannt als Steffi Metal. Und die hat auch Humor. Und das weiß sie in der neuen Iswas-Dog-Folge nach, wenn sie über ihre persönlichen Hundstage mit ihrer Hündin Sheila spricht. Und sie gibt zusätzlich Tipps für ein langes Hundeleben. Also hört unbedingt rein in die neue Folge von Iswas-Dog. Gibt's überall, wo es Podcasts gibt.